Ja, also ich habe hier eben das noch mitgenommen. Das ist eine Einführung in die Bibel. Und zwar gleichsam eine philologische Einführung in die Bibel. Was ist eigentlich die Bibel? Man beginnt ja bereits beim Namen stutzig zu werden. Also die Bibel im Singular. Nicht, das natürlich vom Lateinischen. Dort ist das Wort also so geprägt worden und dann in alle anderen Sprachen übernommen worden. The Bible, the Holy Bible, die Bibel. Wie sagen Sie Japanisch?
Seso.
Ah ja, also. Ursprünglich aber kommt es eigentlich aus dem Griechischen, nicht? Und da ist Biblia eigentlich ein Plural, nicht? Biblia ist eigentlich ein Plural und meint also so etwas Ähnliches könnte man frei sagen wie Blätter einfach, nicht? Das heißt, die Bibel ist eigentlich Plural. Ne, im Plural. Erst im Übergang sozusagen zum Lateinischen wurde daraus ein Singular gemacht. Und dieser Singular hat natürlich viel damit zu tun, mit der Kirche als Institution. Nicht? In dem Augenblick, in dem die Kirche eine mächtige Institution wird im Römischen Reich, nicht also mit Konstantin dem Großen, nicht etwa. Also um 300 herum, nicht? Also im 4. Jahrhundert. In diesem Augenblick wird überhaupt die Bibel sozusagen festgestellt, nicht? Man darf sie jetzt nicht mehr verändern. Und interessant ist an diesem Punkt natürlich auch der Übergang zum Kodex. Nämlich vorher. Buchtechnisch sozusagen gab es ja nur die Schriftrollen, nicht? Die Schriftrollen. Diese Schriftrollen also bestanden eigentlich zunächst aus Papyrusblättern, also getrockneten Blättern, die glatt gemacht wurden und die man dann so gerollt hat, ne? Und später dann aus Pergament. Pergament war aber ziemlich teuer, auch in der Herstellung, nicht? Das war schon ein Prozess, der ein bisschen teuer gewesen ist, Papyrus her, also nein, Pergament herzustellen, nicht? Deshalb gibt es ja das Phänomen etwa des Palimpsest. Das heißt, es gibt auf einem selben Pergament gibt es verschiedene Schriften. Das heißt, oberflächlich hat man die abgekratzt, um neu darauf schreiben zu können, weil das Material so wertvoll gewesen ist, nicht Pergament eben. Und dann erst also mit der Kodexform gibt es überhaupt eben so etwas, ein Buch. Ne? Man hat die Blätter geschnitten und dann zusammengeheftet. Und erst ab diesem Zeitpunkt konnte man wahrscheinlich überhaupt von einem Singular sprechen. Also die Bibel, weil es sozusagen verschiedene Blätter in einem waren. Ein Buch, nicht so. Das ist eben ein Buch. Früher waren das Rollen, 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 nicht? Also deshalb sagt man auch noch heilige Schriften gelegentlich und nicht nur heilige Schrift. Also das ist eben in diesem Buch auch einigermaßen ja, sehr interessant dargestellt, also mit also Fotos zum Beispiel. Das ist ein neuer Typ von Einführung, der jetzt ja, ein bisschen überall, also auch im Englischen oder im Deutschen, nicht? Also sehr viel Illustration. Ne? So sehen die Bücher dann aus, Illustrationen. Das heißt, überall hat das Auge eben auch etwas. Nicht nur lesen, sondern eben sehen. Nicht? Und hier zum Beispiel haben Sie die also griechische Übersetzung der Bibel, nicht? Und das ist aus dem 4. Jahrhundert. Aus dem 4. Jahrhundert, können Sie sehen, so etwa. Das ist eine Seite des Kodex. So. Damals gab es eigentlich, ja, wie soll man sagen, noch keine geraden Linien. Das, je nach der Fähigkeit des Schreibers, ging es so oder so. Und Sie können sich auch vorstellen, dass natürlich die Schreiber aus Langeweile oft ein bisschen sich verschrieben haben oder hinzugedichtet haben. Und das ist natürlich, also Übersetzung, das ist Abschreiben, das ist die Überlieferung. Das wird natürlich sehr wichtig für Benjamin etwa auch. Das, was man Tradition nennt, letztlich. Denn vor dem Buchdruck, ja, gab es nur die Möglichkeit abzuschreiben. Abzuschreiben. Und das haben natürlich die Mönche und ja, Schriftgelehrten getan. Denn schreiben können war ja eine sehr hoch geachtete Fähigkeit. Das ist ja ähnlich im Chinesischen vielleicht. Also Konfuzius zum Beispiel, die Schriftkundigen sind eine sehr mächtige und also hervorragende Schicht. Das war natürlich im, ja, im Altertum überall, auch im Mittelalter noch so. Ja, nun, weil wir gerade schon eben von der Bibel reden, diesen kleinen Einschub, die älteste Bibel, natürlich denkt man, wäre die hebräische Bibel. Das ist natürlich richtig, Also ursprünglich war das Alte Testament, so hat man dann gesagt, als die Christen da sich vom Judentum distanzierten, hat man gesagt, Altes Testament, Neues Testament. Das heißt, eigentlich ist also Paulus, der Apostel Paulus, der entscheidende Mann, etwa in seinem Korintherbrief, also er hat ja so Briefe geschrieben an die Korinther, und so weiter, vor allem Korinther, im zweiten Korintherbrief, sehr wichtig. Dieser Korintherbrief ist aber eigentlich eine Polemik gegen die Juden. Denn Paulus war ja Römer. Er war römischer Bürger, Zives. Und das war natürlich also eine sehr, sehr wichtige Sache damals. Und dort ist zum ersten Mal diese Teilung Altes, Neues Testament überhaupt kundig geworden. Und zwar in der Weise hat das Paulus interpretiert, dass er sagt, man kann überhaupt nur also die Bibel der Hebräer verstehen oder das Alte Testament verstehen, wenn man im Alten Testament Ankündigungen für das Neue Testament sieht. Das heißt, das Alte Testament muss man vom Neuen Testament her interpretieren. Das Neue Testament ist gleichsam der Schlüssel, die Erfüllung für das Alte Testament. Und so ist es eigentlich ja bis heute. Und im Mittelalter also gab es eine ungeheure Theologie, eine Exegese, Kunst, nämlich alle möglichen Stellen des Alten Testaments als, wie soll man sagen, Ankündigungen von Ereignissen im Neuen Testament zu interpretieren. Also das ist natürlich, ist auch bekannt geworden, zum Beispiel gibt es einen schönen Aufsatz von Auerbach über die Figuration. Also dass sozusagen das Alte Testament präfiguriert das Neue Testament. Und das ist eine allegorische Interpretation natürlich da. Und das ist sehr wichtig, also für, auch, es gab so ein Projekt Figuration, das ist in Gakshin, an der Gakshin-Universität, vielleicht kennen Sie, Onuki und Pekka haben das gemacht. Und dabei hat Herr Ishida von Chuo Daigaku einen sehr schönen Vortrag einmal gehalten über Auerbach, eben gerade über diese Figuration. also wie man damals gleichsam Ereignisse so als Ankündigungen von anderen gedeutet hat. Nicht? Ja. Interessant wäre natürlich an dem Punkt zu vergleichen, in der chinesischen Kultur gibt es das ja auch, also diese ganze Bürokratie der Omen, also der Zeichen. Die chinesischen Kaiser waren permanent beschäftigt, gute Omen zu sammeln im ganzen Reich, als Ankündigungen für eine günstige Herrschaft. Ne? Also das ist eigentlich fast ein bisschen ähnlich. Ne? Also wie man eben Ereignisse aufeinander bezieht, Bezugnahmen macht. Nicht? Etwas bedeutet nicht sich selbst, sondern bedeutet eigentlich etwas anderes. Es ist so ein Hinweis auf etwas anderes. Nicht? Und das ist eigentlich ja unter der Figur dann der Allegorie auch sehr bedeutsam geworden, nicht? Dass etwas nicht sich selbst bedeutet, sondern eben nur Zeichen für etwas anderes ist. Und damit gleichsam eine Unterordnung auch stattfindet. Aber das ist so eine ganz interessante Geschichte, die natürlich auch im Kontext Benjamin wichtig scheint. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass eigentlich die älteste überlieferte jüdische Bibel aus dem 11. Jahrhundert nur stammt. Also es gibt keine Originale der Bibel. Ne? Es gibt nur Kopien. Ne? Es gibt nur Kopien. Das heißt, die älteste hebräische Bibel stammt aus dem 11. Jahrhundert und sie befindet sich heute in St. Petersburg in Russland. Das heißt, es gibt natürlich ein paar Fragmente, die man gefunden hat, in Qumran, relativ spät, 1947, damals war das eine Sensation. In einer Höhle hat man gefunden, in Vasen, so alte Manuskripte, ne? Also so Rollen. Nicht? Und auf diesen Rollen waren Teile eben der Bibel geschrieben. Man hat dann versucht, das irgendwie, die Archäologen haben versucht, das zu interpretieren, zu datieren. Man ist darauf gekommen, dass diese Manuskripte also vom 3. Jahrhundert bis 66 nach Christus gegangen sind. Das heißt, sehr deutlich wohl ausgelagert worden sind damals, weil zwischen 66 und 70 gab es die römische, die römischen Truppen haben damals den Aufstand der Juden niedergeschlagen, nicht? Und den Tempel ja auch zerstört, nicht? Also das ist ja der Beginn der jüdischen Diaspora sozusagen, nicht? Und da haben wohl Gruppen, Priester wahrscheinlich, Schätze aus dem Tempel gerettet, in Höhlen außerhalb, also versteckt, nicht? Und da sind sie dann 1900 Jahre lang geblieben, bis sie entdeckt wurden. Nicht? Ja, aber das ist eben die Situation. Das heißt, wir wissen gar nicht im Grunde. Nicht? Also die Bibel als Original, das ist natürlich philologisch gesprochen eine sehr diffizile Sache. Nicht? Und natürlich, also die philologische Seite wurde ja überhaupt erst einmal kritisch betrachtet durch Spinoza, nicht vor dem 17. Jahrhundert. Bis dahin war die Bibel sozusagen eben heilig. Ne? Und etwas Heiliges darf man nicht etwa philologisch untersuchen. Denn Philologen sind ja Kritiker und Zweifler. Nicht? Sie glauben nicht. Sie sind eigentlich von Berufswegen Ungläubige. Müssten sie sein. Deshalb sozusagen wäre eigentlich es so, dass Philologen und Theologen immer Feinde sind. Nicht? Immer Feinde. Nicht? Denn die Theologen wollen, dass geglaubt wird, und die Philologen wollen, ja, dass sozusagen auch die empirische Wahrheit der Filiation, der Genealogie, der Übermittlung, der Tradition erst einmal nicht klargelegt wird. Deshalb mein Vorschlag, immer ein bisschen natürlich ironisch, man müsste nicht Soldaten, sondern Philologen nach Bagdad schicken und nach Teheran, damit dort endlich einmal auch der Koran eben philologisch gelesen werden könnte. Nicht, und nicht nur theologisch durch diese Mullahs. Also für das Christentum ist das eben seit der Aufklärung nicht eine Auseinandersetzung. Nicht? Und es gibt ja viel Streit, ne? Wenn man bedrängt, Lessing hat gestritten, nicht? Lichtenberg hat gestritten. Also es gab eigentlich permanent Streit, bis heute so Habermas und Papst Benedikt, nicht? In der letzten Version etwa. Nicht? Die Frage zwischen Theologie und Philologie eben. Nun, vielleicht muss man nur noch sagen, dass eben die Bibel, für die Bibel sind eigentlich ursprünglich drei Sprachen von Bedeutung. Nicht? Also natürlich der Anfang Hebräisch, dann aber Aramäisch. Christus zum Beispiel hat nicht Hebräisch gesprochen, sondern Aramäisch. Aramäisch, also ist eigentlich ein weiteres Feld, also Syrien, nicht? Also Christus kam ja Bethlehem, dann diese Ecke, also eher so ein bisschen der nördliche Teil von Israel. Nicht? Wenn Sie mal hier ein Bild sich anschauen, von, hier gibt es sicher Karten, kann ich mich doch erinnern, ja natürlich. Nicht? Also hier ist diese aus Galiläa, nicht? Jerusalem, nicht? Und das ist hier der nördlichere Teil. Nicht? Jerusalem ist eher hier unten, nicht? Und das ist so der nördlichere Teil. Das heißt, Aramäisch war eigentlich in diesem Bereich, heute Syrien auch, die Sprache. Und also während der Zeit von Jesus zum Beispiel hat man gar nicht Hebräisch gesprochen, sondern Aramäisch. Hebräisch haben nur die Schriftgelehrten aus der Bibel vorgelesen. Ja, ne? Also das ist natürlich, der Unterschied ist nicht so groß. Ne? Der Unterschied ist nicht so groß. Ne? Man könnte auch sagen, das sind Dialektfragen, nicht? Ja. Aber immerhin, nicht? Also die Bibel gab es Hebräisch und dann Aramäisch, das Neue Testament, Aramäisch vor allem zuerst. Aber diese Unterschiede sind dann nicht so wichtig gewesen, weil dann im, naja, es gab ja dann die griechische Übersetzung. Nicht? Die griechische Übersetzung. Und die griechische Übersetzung eigentlich hat die Bibel erst, wenn man so will, verkehrsfähig gemacht. Also, das heißt, mehr Leute konnten das lesen, weil seit dem Hellenismus, also das heißt spätestens seit Alexander dem Großen, also 4. Jahrhundert, Beginn 4. Jahrhundert, war Griechisch eigentlich die Sprache dann des Mittelmeerraums gewesen, nicht? Und also Paulus, nicht, hat natürlich Griechisch auch gesprochen, ne? Also in der damaligen Zeit, die sozusagen Gelehrten haben, also wenn sie Juden waren, also natürlich Hebräisch, Aramäisch, Griechisch und dann auch Lateinisch wegen der Römer gekommen. Und ich meine, die erste Übersetzung der alten Bibel, das heißt der jüdischen Bibel, ins Griechische, datiert schon aus der Zeit von Alexander. Also nach Alexander, sagen wir besser, nach Alexander. Denn Alexander ist ja relativ jung gestorben. Jedenfalls wurde die Übersetzung in Alexandria gemacht. Nicht? Alexandria war damals die größte Bibliothek, könnte man sagen, ja, der hellenischen Welt. Eines der Weltwunder. die Bibliothek von Alexandria. Und damals wurde eine Übersetzung ins Griechische, nämlich also der Tora, also besonders natürlich der ersten Bücher, nicht des sogenannten Pentateuch, also veranlasst. Also Tora, wenn man das noch einmal, das muss irgendwo, hier ist ein schönes Beispiel. Also hier haben Sie, aber es ist nur gut, das ist jetzt Französisch, aber das ist nicht so schlimm. Hier haben Sie die hebräische Bibel und hier die christliche Bibel. Ne? Also hier, also Tora oder Gesetz, ne? Das ist die Genesis, Exodus, dann Levitik, dann die Genealogie und das Deuteronom, ja. Also das ist sozusagen die, was man bei den Juden als Tora versteht. Das sind die ersten Bücher auch des Neuen Testaments. Da wird es allerdings Pentateuch genannt. Also fünf Bücher Moses sind das, die fünf Bücher von Moses, die ersten. Und das ist Tora. Dann bei der hebräischen Bibel kommen die Propheten. Das ist dann, ja, wenn man so quer vergleicht, kann man ungefähr sehen. Also es gibt Unterschiede, ne? Aber die Unterschiede sind eigentlich nicht so groß. Die sind nicht so groß, ne? Denn der Trick war ja bei der christlichen Interpretation, dass man das gelassen hat, aber als eben Ankündigung des Neuen Testaments verstanden hat. Das war eigentlich genial. Ne? So musste man das nicht irgendwie wegschieben, ausgrenzen, als Konkurrenz empfinden. Nein, man hat es einfach integriert und im eigenen Sinne gedeutet. So konnte das Christentum sozusagen als der Erbe des Judentums dastehen. Und das ist natürlich bis heute bei den Juden natürlich nicht akzeptiert. Sie warten ja immer noch auf den Messias. Während die Christen ja sagen, dass der Messias eben Jesus gewesen ist. Das ist ja der wichtigste Bestandteil dieser ganzen Vorverkündigung. Die Ankündigung des Messias ist eben durch Christus in Erfüllung gegangen. Das ist eigentlich der wichtigste, also das wichtigste Verbindungsglied in diesem Zusammenhang. Im Übrigen nur an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Also Abraham, nicht? Abraham, diese große Figur, Abraham taucht ja auf dann schon relativ früh, also nachdem die Schöpfungsgeschichte erledigt ist, Sündenfall, dann bis Noah, also Arche Noah und Turm zu Babel, dann schon also in der, also 1,12 gleichsam, Genesis, also 1,12, da kommt Abrahams Berufung schon. Ne? Also sozusagen die ersten 11 ja, Abschnitte, könnte man sagen, sind eigentlich die Erschaffung der Welt oder das Werden des Menschen, nicht? Der Anfang. Und dann mit Abraham kommt ja dann schon die Berufung sozusagen des jüdischen Volkes. Abraham ist der Vater, so sagt man. Aber er ist nicht nur der Vater eben für die Juden, sondern er ist ja zugleich auch der Vater für die Araber. Also für die Muslims. Ne? Also auch für die Muslims ist Abraham der Urvater gleichsam. Nicht? Der erste Gründungsvater. Ne? Also so zeigt sich eben die enge Verquickung, also die enge Nähe dieser drei monotheistischen Religionen. Sie sind eigentlich ziemlich ähnlich. Ne? Nicht so große Unterschiede. Ne? Vielleicht gerade deshalb so diese Auseinandersetzung. Also daraus folgt also die ersten 11 Abschnitte eben dieses Buches Mose 1, also Genesis sind natürlich die wichtigen und die werden immer so als die Schöpfungsgeschichte dann dargestellt, wobei es eben nicht nur eine Schöpfungsgeschichte gibt, sondern mindestens zwei. Davon spricht Benjamin auch. Nicht? Also, aber dazu kommen wir dann gleich. Aber ja, gehen wir vielleicht zurück zu Benjamin selber. Also wenn Sie machen, können Sie auch mal reinschauen. Das sind ganz interessant gemacht, nicht? Mit den Dokumenten. Also gehen wir vielleicht jetzt zu Benjamin zurück. Wir waren an der Stelle zuletzt, wo ja über dieses etwas schwierige Verhältnis zugegebenermaßen von Anruf und Aussprechen die Rede war, dann ging es zur Offenbarung, der Begriff der Offenbarung. Da haben wir dann zuletzt diesen Satz gehabt, nicht? Das höchste Geistesgebiet der Religion ist dem Begriff der Offenbarung zugleich das einzige, welches das Unaussprechliche nicht kennt. Also im Gegensatz zur theologischen Behauptung, dass also das Höchste unaussprechlich sei, wird hier herum gesagt mit dem Begriff der Offenbarung, dass das Unaussprechliche eben gerade nicht das Geoffenbarte ist, sondern das Offenbaren ist ein Aussprechen. Von daher konnte man sagen, dass das Problem also nicht das in dem Sinne Geistige ist, sondern sehr viel mehr eigentlich das Materielle. Denn das Geoffenbarte ist das Geistige. Was opak ist, was undurchdringlich ist, was resistent ist, ist sehr viel mehr, das Beispiel eben der Tisch, also die Materie. Nicht? Das ist eigentlich diese Frage. Nicht? Und dazu kommen wir dann ja jetzt. Nämlich zu dieser Frage, wie denn die Sprache der Dinge sich zur Sprache des Menschen und, warum nicht, zum Wort Gottes verhält. Nicht? Wir haben ja immer diese drei, wenn man so will, Stufen, nicht? Die da beachtet werden. Da wird dann zuerst gesagt, dass eben der Sprache der Dinge das fehlt, was die Sprache des Menschen ausmacht, nämlich der Laut. Von daher eben ist die Gemeinschaft, wenn man so will, der Dinge die Art, in der sie sich mitteilen, eben eine Stumme. Immer wieder dieses Stumme. Das wird eine ganz große Bedeutung auch später haben. Denken wir an die Allegorie, an das Trauerspielbuch, also die Stummheit. Was bedeutet Stummheit? Das ist eine große Frage. Denn stumm ist ja zunächst einmal Antithese zu Sprache. Sprache sprechen laut, eigentlich stumm, schweigen. Das ist so diese Antithese. Natürlich haben wir dann als Übergang etwa das Verstummen. Also verstummen. Zum Beispiel bei Zählern ist das sehr wichtig. Verstummen. Also sprechen und verstummen. Was natürlich, also aufhören zu sprechen ist, also Übergang ist. Übergang. Nicht? Und möglicherweise, ja, später kommt das dann auch natürlich bei Benjamin sehr wichtig, Übersetzung. Ne? Übersetzung, Übergang, über. Dieses Über, das ist sehr wichtig. Also dort, wo die zwei Bereiche sozusagen aneinander stoßen. Nur die menschliche Sprache, so sagt Benjamin, hat eine immaterielle Gemeinschaft mit also den Dingen, die rein geistig eben ist. Das sind eigentlich dieselben, fast schon Tautologien, nicht? Wir haben das jetzt öfters schon gehabt, nicht? Das Immaterielle, das Unmittelbare, das Geistige, nicht? Das gibt eine Reihe. Und nun kommt er zum ersten Mal direkt auf die Bibel zu sprechen, nicht? An diesem Punkt. Und das ist wichtig, nicht? Weil dadurch doch so ein bisschen klarer wird, was gemeint ist. Dieses symbolische Faktum, sagt Benjamin. Das ist, was ist ein symbolisches Faktum? Eigentlich widerspricht sich Faktum und Symbol. Ne? Aber hier wird diese paradoxe, also Formulierung gewählt. Auch im Bereich des Symbolischen gibt es ein Faktum. Ne? Wird damit signalisiert. Also dieses symbolische Faktum, was kein empirisches Faktum ist, sondern nur ein symbolisches Faktum, eben ein übersetztes, könnte man auch sagen, ein übersetztes, in andere Sprache übersetztes, nicht in die Sprache der Dinge, sondern eben in die geistige Sphäre, ist gleichsam ein geistiges, ja, wenn man so will, ein geistiges Symbol, ein geistiges Zeichen, ein Merkzeichen, ein Beweis. Ein Indiz, so könnte man hier vielleicht das übersetzen, diesen merkwürdigen Ausdruck, ein symbolisches Faktum. Also so wird die Bibel verstanden. Also die Bibel wird nicht, und das ist wichtig, Benjamin, wie liest Benjamin die Bibel? Also er liest sie nicht, natürlich gläubig, ne? Also nicht eins zu eins als Wahrheit, sondern er übersetzt sie. Die Bibel ist nicht eins zu eins zu lesen, sondern sie ist in, sozusagen zu übersetzen. Nee. Und das versucht er ja. Und insofern symbolisches Faktum. Nee. Also die Bibel bietet sozusagen eine Figur oder eine Vorlage, nicht? Die man also in der etwas deutlicher wird als sonst. Nicht? Sie veranschaulicht etwas, könnte man auch sagen. Und zwar eben jetzt genau in dieser zweiten, das ist nämlich die zweite Schöpfungsgeschichte, wenn wir jetzt genau in der Bibel mal nachschauen, nicht? Es gibt diese erste, also 1,1, ich nenne jetzt eigentlich immer nur die Zahlen, das ist am einfachsten, man tut das halt bei der Bibelexegese so. Also wir sind beim Buch 1, Moses, das heißt Genesis, ne? Deshalb kürzt man einfach ab 1, 1, ne? 1,1, sagt man. Mose 1,1, das ist die kürzeste Zitierweise. Also Mose 1,1, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und da ist sozusagen, werden die einzelnen Tage durchgezählt. Ne? Da wird nur gesprochen, dass Gott gleichsam die Welt geschaffen hat und alles, was es in der Welt gibt. Ein besonderes Problem oder ein besonderes Thema in diesem Schöpfungsbericht ist die Erschaffung des Menschen. Ne? Denn der Mensch ist ja nicht gleich wie ein Tier, ist nicht gleich wie ein Baum, nicht gleich wie ein Stein, sondern der Mensch ist etwas Besonderes. Ne? Und das ist ja eigentlich das ganz Wichtige in diesem Schöpfungsbericht. Und deshalb gibt es ja zwei Erzählungen gleichsam von der Schöpfung des Menschen. Da heißt es, zur Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte, noch gab es aber kein Gesträuch des Feldes auf Erden und noch wuchs kein Kraut auf dem Felde, denn Gott der Herr hatte noch nicht regnen lassen auf die Erde und es war kein Mensch da, den Boden zu bebauen. Ein Wasserschwall aber brach hervor aus der Erde und drängte alles Land. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus der Erde, vom Ackerboden und hauchte ihm Lebensodem in die Nase. So ward der Mensch ein lebendes Wesen. Ne? Das ist so die Erschaffung des Menschen. Ne? Das ist die Erschaffung dann auch des Gottes, des Gartens Eden, nicht? Und dann kommt auch die Erschaffung von Eva, nicht? Die Frau, dazu. Und danach kommt schon 1,3 der Sündenfall, nicht? Vertreibung aus dem Paradies. Also es geht relativ schnell, nicht? Also, bekannt ist ja die ersten. Also die Woche leitet sich ja auch dadurch her, ne? Diese symbolische Markierung der Tage, das ist so die eine Woche, nicht? Von daher kommt man ja zu dieser Zahl 7. Ne? Also 6 Tage lang hat Gott gearbeitet, am 7. Tag, ne? Das ist eben 2, 1, also 1, 2 sozusagen, nicht? Da heißt es, also wurden vollendet der Himmel und die Erde mit ihrem ganzen Heer. Und Gott vollendete am 7. Tage sein Werk, Sonntag, ne, heute, das er gemacht hatte. Und er ruhte am 7. Tage von all seinem Werke, das er gemacht hatte. Nicht? Also Gott, deshalb, ja, haben wir natürlich also bei den Juden Sabbat und also bei den Christen Sonntag. Nicht? Schöner freier Tag. Ne? Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn. Denn an ihm hat Gott geruht von all seinem Werke, das er geschaffen und vollbracht hat. Ne? Dies ist die Stehung des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. So, das war also die, sozusagen die Schöpfung. Und dann kommt diese Geschichte eben des Menschen. Nicht? Also wenn in dem Moment, in dem alles fertig ist, kommt erst der Mensch. Und der Mensch wird eben anders gleichsam geschaffen als alles andere. Nicht? Da wird ja Benjamin auch darauf hinweisen. Nun, die Frage, wie der Mensch geschaffen wird. Ne? Der Mensch wird, und das ist natürlich sehr, sehr interessant, denn das ist eigentlich eine Figur, die es in vielen Variationen gibt. Nicht? Also dieses Formen aus Erde und dann diesen Geist einblasen, den Odem einblasen, den Atem geben. Nicht? Da sieht man natürlich sofort die Zweiteilung von Materie und Geist. Nicht? Oder die Zweiteilung von Leben und Tod, also lebendiges Totes. Ne? Also all diese Dichotomien, die eine gewaltige Rolle spielen, insbesondere ja in der ganzen europäischen Kultur. Ne? Und das ist also ganz fundamental. Und das ist eigentlich ganz ähnlich, also im bei allen Monotheismen und nicht nur für diese, sondern genauso auch in Griechenland. Nicht? Platonismus zum Beispiel. Ne? Also das ist durchgängig, dass sozusagen Stoff und Geist, Materie Seele, es gibt so viele Begriffe dafür. Ne? Und interessant ist auch, dass diese Schöpfungsgeschichte es ja auch in anderen Variationen gibt. Zum Beispiel Golem. Das wird immer wiederholt. Golem ist aus Ton gefertigt und man bläst ihm so das Leben ein. Das ist dann die Geschichte der Wiederholung der Schöpfung im Judentum. Nicht? Wenn das jüdische Volk in Gefahr ist, heißt es, dann wird ein Rabbi aus Ton formen, eine Figur, eben Golem, und dann wird er sozusagen lebendig werden, um das jüdische Volk zu retten. Diese Geschichte von Golem. Geschrieben hat das sehr schön Meiring, nicht? In den 20er Jahren, so um die 20er Jahre herum. Nicht? Die gab es dann auch einen Film, nicht? Der sehr interessant ist, sehr schön deutsch-expressionistisch, vom Golem. Also Golem ist sozusagen diese Wiederholung. Aber es gibt auch eine, wie soll man das bezeichnen, eine Fabel, könnte man das nennen, oder eine Göttergeschichte in der römischen Überlieferung. Wobei nicht so ganz klar ist, ob es nicht auch griechische Wurzeln dafür gibt. Jedenfalls in einer Sammlung eines römischen Bibliothekars, er war Bibliothekar von Augustus, Higinus, ich weiß nicht, ob Sie den Namen schon mal gehört haben, Higinus, so kann man das schreiben. Higinus, das nennt sich einfach die Fabulae von Higinus. Higinus, Fabulae, also Fabeln. Aber Fabulae hatte damals so einen sehr weiten Sinn, eben einfach Geschichten, Fabeln, Gefabeltes. Goethe sagt noch, vom Mütterchen habe ich die Lust zu fabulieren. Also Erfindungen sozusagen sind das, ne? Nicht nur Tiergeschichten, Fabeln. Also, da gibt es eine Geschichte, die im Übrigen Blumenberg sehr schön interpretiert hat. Hans Blumenberg, der deutsche Philosoph. Auch Heidegger hat sie interpretiert. Auch Herder hat sie interpretiert. Also, es gibt eine ganze Tradition der Interpretation dieser Geschichte. Diese Geschichte heißt einfach Cura. Und Cura, also lateinisch heißt Sorge. Ne? Cura ist Sorge. Und Cura ist eine allegorische Figur, nämlich die Allegorie der Sorge. Ne? Und wie sieht die Sorge aus? Ja, die Sorge ist ein altes Weib, grau, traurig, gehärmt, eben Sorge. Ne? Und Heidegger hat ja gesagt, dass, also der Mensch ist existenziell, das Dasein des Menschen ist existenziell Sorge. Deshalb hat Heidegger natürlich diese Geschichte auch in Sein und Zeit interpretiert als eine vorontologische also Auseinandersetzung mit dem Dasein als Sorge. Nicht? Er hat ja dann sozusagen die fundamental-ontologische Analyse des Daseins als Sorge getrieben. Und dafür oder dazu gibt es wiederum eine Nachschrift gleichsam von Hans Blumenberg, dem deutschen Philosophen, der vor 10 Jahren etwa gestorben ist, der leider immer noch zu wenig eigentlich bekannt ist außerhalb von Deutschland. Natürlich auch deshalb, weil seine Bücher so recht schwierig sind. Also er zitiert griechisch, lateinisch, mittelalterliche Autoren. Also es ist wirklich nicht sehr einfach, das zu lesen. Legitimität der Neuzeit oder solche dicken Bücher oder ja, Lesbarkeit der Welt. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Buch. Oder Arbeit am Mythos oder Lebenszeit und Weltzeit und so weiter. Und zuletzt wurde auch noch sein Nachlass publiziert und da gibt es noch ein Buch, seine Anthropologie, Bestimmung des Menschen, nicht? Posthum. Ja, also und es gibt ein kleines Buch, nicht? Das heißt, die Sorge geht über den Fluss. Das sind Aphorismen, kurze Essays und so weiter, vermischte, kleinere Überlegungen von Blumenberg und insbesondere auch zu eben dieser Fabel, nicht, des Higinus, also von Cura, eben Sorge, geht über den Fluss. Bei Herder gibt es ein Gedicht, das auch relativ bekannt war, das Kind der Sorge. In Klammern gesetzt und natürlich im Faust spielt die Sorge auch eine Rolle, als allegorische Figur, nicht bei Goethe. Also ganz kurz diese Geschichte von Cura. Also Cura, die Sorge geht über den Fluss, ja, dann sieht sie im Fluss ihr Spiegelbild. Ne? Ja, das ist natürlich nicht besonders schön. Sie hält inne, nimmt aus Lehm, sie betrachtet den Fluss, so ein Material, nicht, und formt eine Figur. Diese Figur, ja, wird der Mensch. Sie schaut das an, dann kommt Jupiter vorbei und sagt, oh, was hast du da gemacht? Nicht so ungefähr. Oh, aber das ist ja tot. Dann bläst Jupiter ihm eben Odem ein. Nee? Also Jupiter ist ja der höchste Gott. Nicht? Das ist ganz ähnlich. Jetzt streiten die sich. Ja, also wem gehört das? Nee? Also der Sorge oder Jupiter, weil er den Geist eingeblasen hat. Jetzt kommt aber noch Tellus, die Erde, sagt, nein, von mir ist das Material. Also jetzt sind es drei, die streiten. Man einigt sich und bestellt Saturn zum Richter. Saturn, und das ist natürlich für Heidegger wunderbar, ist der Gott der Zeit. Saturn. Und Saturn entscheidet. Ja, das heißt, die Zeit entscheidet. Und Saturn sagt so, also während des Lebens soll der Mensch der Sorge gehören. Ne? Dasein ist Sorge. Deshalb natürlich wunderbar für Heidegger. Nach dem Tode soll der Körper, die Materie, der Erde gehören. Ne? Also die Erde bekommt auch was, den toten Leichnam. Ne? Und aber der Geist soll Jupiter gehören. Nicht? Also der Geist, die Seele geht zu Gott, nicht? Also zu Jupiter. Und so entscheidet Saturn. So bekommt jeder etwas. Und das ist diese Geschichte von Cura. Eben, nicht? Das ist ein bisschen ähnlich. Nicht? Das heißt, der Geist und die Materie, die zusammenkommen, sich aber wieder trennen. Nicht? Und für eine Zeit zusammenbleiben. Nicht? Deshalb ist diese Allianz, nicht, des Menschen eine sehr, ja, zerbrechliche. Es ist kein Bleiben, Hölderlin, oder wie immer man das sagen wird, nicht, in unendlichen Variationen, das Thema der Endlichkeit des Daseins oder der Zeitlichkeit, Heidegger und so weiter und so fort, also immer wieder dasselbe Thema eigentlich. Also deshalb, diese Geschichte ist natürlich sehr wichtig, ne? Und interessant, dass sich das mit dem Biblischen in einigen Motiven zumindest deckt. In der Schöpfungsgeschichte ist noch keine Zeit mit involviert. Ne? Die Zeit kommt erst nach der Vertreibung aus dem Paradies. Erst dann ist nach der Bibel der Mensch sozusagen sterblich geworden, endlich. Bis zur Vertreibung ist der Mensch eigentlich, er hat das Leben, also er ist nicht begrenzt. Erst durch den Sündenfall wird er sterblich. Das ist so natürlich die Hauptbedeutung, sagen wir mal, des Sündenfalls. Und damit auch die Trennung, die endgültige Trennung zwischen Gott und Mensch gleichsam. Nicht. Also, das hat Benjamin eben hier auch erwähnt und sagt zugleich, dass Leben, Geist, Sprache, diese drei Dinge sind geknüpft an den Odem. Nun sagt er in der nächsten, im nächsten Abschnitt, nicht, dass eben sein Interesse ist nicht Bibelinterpretation. Nicht? Er will nicht die Bibel interpretieren. Er will nur gleichsam aus der Bibel ein symbolisches Faktum gewinnen. Nicht ein Bild sozusagen, man könnte fast sagen, eine Art Denkbild gewinnt er hier. Nicht? Wir werden dann später sehen, die Bedeutung solcher natürlich Bilder bei Benjamin. Also in diesem Bild, in dieser Allegorie, also man kann natürlich die Schöpfung gleichsam allegorisch lesen, wie deutlich geworden ist, an der Parallelität zu dieser Fabel, also der Cura, nicht? Der Sorge da in der römischen Überlieferung. Er sagt dann ja, dass also die Bibel, indem sie sich selbst als Offenbarung betrachtet, notwendig die sprachlichen Grundtatsachen auch behandeln muss, irgendwie darstellen muss. Das heißt, eben die, wie ist der Mensch zur Sprache gekommen? Und zwar durchaus im doppelten Sinn. Wie ist der Mensch zur Sprache gekommen? Einmal, wie hat der Mensch die Gabe der Sprache bekommen? Und wie ist der Mensch zur Sprache gekommen? Also wie ist er sozusagen göttliches Thema geworden, könnte man sagen. Wenn man zunächst sagt, dass die Sprache ja von Gott kommt. Das kommt ja dann später noch einmal. Der Odem sozusagen kommt von Gott. Das heißt natürlich, dass der Mensch nicht sich selbst geschaffen hat. Und das ist eine sehr wichtige sehr, sehr wichtige Sache. Denn das ist eigentlich, man könnte sagen, der zentrale Ansatzpunkt. Nach der neuzeitlichen Philosophie gibt es eine Art von Selbstschöpfung des Menschen, zumindest im Geistigen. Nicht? Wir denken an Descartes, cogito ergo sum, also Zweifel, aber ich zweifle nicht daran, dass ich denke, das ist das einzig Gewisse, also gehe ich davon aus. Alles andere ist sozusagen irgendwie im Nebel. Nicht? Oder bei Kant, nicht? Also Kritik der Metaphysik, nicht? Woran aber die Grundlegung der Transzendentalphilosophie doch eben festhält, ist eben, nicht, die transzendentale Aperzeption, nicht, die Spontanität, nämlich dieser Aperzeption. Und das schließt ein die sinnlichen Vermögen und die Denkvermögen, nicht. Also, das heißt, für Kant ist eben das Subjekt Spontanität, das heißt Aktivität, und diese Aktivität selbst ist nicht hintergehbar. So. Diese Selbstbehauptungen, so könnte man sagen, des Menschen, nicht, bringen die Gefahr, dass man verwechselt Methodisches und ja, Ontologisches. Nicht? Also Selbstbehauptung ist methodisch. Ontologisch dagegen, nicht? Und das hat ja versucht Hegel dann mindestens also zu korrigieren oder mit einzubeziehen, nicht? Ist der Mensch geworden, nicht? Der Mensch ist ein Gewordenes, nicht? Das heißt, er die Werdung des Selbstbewusstseins hat versucht Hegel darzustellen, nicht? Das heißt, er kommt woher, weiß aber nicht woher, weil er immer schon da ist und er sozusagen dann zurückblickt, ja, woher komme ich? Das heißt, die Fragestellung selbst ist schon nur in einer bestimmten Situation möglich. Das ist natürlich dann Heidegger etwa wiederum, nicht? Das heißt, die Frage selbst gehört zur Situation, nicht? Und ist nicht abgezogen zu betrachten, nicht? Genauso wie natürlich alle Antworten. Das heißt, der Mensch versucht permanent, sich selber hinter den Rücken zu gucken. Das ist natürlich ein großartiger Akt. Ja, Spiegel kann man verwenden. Vielleicht. Aber Spiegel sind manchmal Zerrspiegel. Also das Spiegelbild muss nicht unbedingt entsprechen. Nee. Die Spiegel, ja, es gibt vielleicht viele Spiegel. Ein ganzes Spiegelkabinett. Nee. Dann sind wir in der Postmoderne. Die Spiegel. Ja, also diese Herkunft des Menschen, nicht, ist für Benjamin sehr wichtig an dem Punkt, dass es mindestens diese Idee der Selbstschöpfung ausscheidet. Nicht? Damit auch diese Idee der Konventionalität schon, die später nochmal kommen wird. Nicht? Konvention ist ja sozusagen ein Selbstarrangement, Vertrag, wie man sagt in der Neuzeit. Rousseau, nicht? Gesellschaft wird durch Vertrag, Demokratie entsteht durch Vertrag. Das ist so eine Fiktion, nicht? Der Selbstschöpfung. Nicht? Also dagegen wendet Benjamin alles Gewicht darauf, immer wieder zu zeigen, dass eben man, wie immer man das nennt, ob man es Gott nennt oder sonst wie nennt, es gibt immer ein Vorgängiges. Es gibt eine Abkünftigkeit, würde Heidegger nochmal sagen. Abkünftig. Der Mensch ist abkünftig. Nicht? Nun, in dem nächsten Kapitel geht dann Benjamin ein bisschen ein auf diese Rhythmik der Schöpfungsgeschichte. Nicht? Also es werde, er machte, er nannte. Also zuerst immer wieder, also bei diesen 6 Tagen, nicht, heißt es ja, Gott, also Gott schuf, er sprach, es werde. Nicht? Am Ende er nannte. Nicht? Also was daraus ja folgt, ist, sagt Benjamin, die deutliche Beziehung des Schöpfungsaktes auf die Sprache. Nee. Wie aber wird die Sprache Gottes dann eben dargestellt? Sie ist also das Schaffende und das Vollendende. Sie ist Wort und Name. In Gott ist der Name schöpferisch, weil er Wort ist, und Gottes Wort ist erkennend, weil es Name ist. So, das müssen wir natürlich jetzt erläutern. Ne? Also Name, Wort. Wort, also im Anfang war das Wort. Zum Beispiel, nicht diese und das Wort war bei Gott und so weiter. Also Gott selber wird ja als Logos, also die Übersetzung griechisch ist Logos hier für Wort natürlich, Logos. Ne? Gott wird als Logos verstanden. Nicht? Dabei ist natürlich wichtig, dass es schöpferischer Logos ist. Also Logos, der sozusagen schaffend ist. Der das, was er spricht, zugleich schafft. Wunderbar. Also ist so, das ist so der Traum jedes Zauberers. Nicht? Also es werde Licht. Ja, dann gibt es natürlich den schönen Witz. Gott sprach, es werde Licht, doch er fand den Schalter nicht. Das ist so eine Witzgeschichte. Ne? Also, natürlich. Aber jeder denkt, also man müsste sozusagen, indem ich es ausspreche, müsste es da sein. Das wäre im Grunde diese scholastische Idee des Realisten. Ne? Dass das, was Wort ist, auch Sache ist. Ne? Indem ich es sage, ist es da. Das wäre sozusagen die wirkliche Magie, die schöpferische Magie. Ne? Und das ist natürlich ein Grenzwert. Also das ist immerhin eine Vorstellung. Als Vorstellung ist es da. als das Maximum, was man sich denken kann. Ne? Das, indem ich es denke, ist es da. Indem ich es sage, ist es da. Ne? Wobei auch hier natürlich zwischen Denken und Sprechen nicht unterschieden wird. Logos eben nicht. Das war bei den Griechen nie ein Unterschied. Ne? Also das wäre so das absolute Ideal, das Absolute. Ne? Eben, das ist Gott. Das ist die höchste Idee von Gott, die man haben kann. Nicht? Ich meine, man kann natürlich auch sagen, Gott wäre eine Metapher für das Absolute. Ein Name für das Absolute. Nicht? Was der Mensch überhaupt denken kann, vorstellen kann. Nicht? Und dann eben schaffen, vollenden in einem. Und erkennen. Alles. Und das bedeutet eben, die schaffende Seite ist das Wort, nicht? Und die erkennende ist der Name. Nicht? Also Gottes Wort ist erkennend, weil es Name ist. Und also in Gott ist es auch absolut identisch, Erkenntnis und Name, Schöpfung, das geht dort zusammen. Nur dort ist der Name, weil er im Innersten mit dem schaffenden Wort identisch ist, das reine Medium der Erkenntnis. Also das wäre sozusagen das Nullmedium. Die Sache ist sie selbst, es gibt kein Medium, es gibt keine Erscheinung, es gibt keine Differenz, es gibt nichts. Es wäre genau dasselbe. Das ist natürlich eine ideale Vorstellung. Wenn ich sage Baum, dann ist der Baum. Es gibt keine Differenz, nur Identität. Davon gibt es eine Abstufung. Ne? Also wir haben ja vorher schon von den Graden gesprochen in diesem Medium. Ne? Also der Mensch aber benennt sie Maßen der Erkenntnis, also Gott mache die Dinge in ihrem Namen erkennbar. Der Mensch benennt sie, indem er sie erkennt. Aber Gott hat sie sozusagen so gemacht, dass sie erkennbar sind. Wir werden dann sehen, die Dinge teilen sich mit in ihrer Sprache, in ihrer stummen Sprache. Darauf sollte man hören, denkt Benjamin. Also in der Schöpfung des Menschen nun ist die dreifache Rhythmik der Naturschöpfung. Also werden, machen, nennen. Also es werde ist sozusagen das sprechende Wort, nicht? Also das schaffende Wort. Einer ganz anderen Ordnung gewichen. Wir sehen jetzt auch, warum eben, das ist eine feine Deutung von Benjamin, muss man sagen, warum der Mensch nicht, also in der gleichen Serie, könnte man sagen, geschaffen wurde von Gott, wie die anderen Dinge. Der Mensch sozusagen hat eine privilegierte Position. Und das wird jetzt erklärt, eben gerade darum, weil er den Menschen nicht der Sprache unterstellen wollte. Also hätte Gott einfach gesagt, es werde der Mensch, ne? dann wäre der Mensch gleich den anderen Dingen gewesen. Und das ist natürlich wichtig, also für die Religion damals, nicht? Der Mensch muss eine besondere Position haben, nicht? Man sagt ja dann auch, die Ebenbildlichkeit des Menschen mit Gott, nicht? Das ist ja eine der wichtigsten, kann man sagen, Dogmen dann im Christentum, im Judentum, nicht in diesen monotheistischen Religionen jeweils, nicht? Der Mensch ist sozusagen, ja, in bestimmter Weise Gott auf Erden, nicht? Er hat von Gott sozusagen die Lizenz bekommen, nicht? Und ein wichtiger Punkt hierfür ist eben, dass er den Menschen nicht der Sprache unterstellt, sondern im Menschen entlässt Gott die Sprache, die ihm als Medium der Schöpfung gedient hatte, frei aus sich. Also das ist so. Also die Sprache überlässt Gott praktisch dem Menschen. Eben, indem er ihm den Geist, seinen Geist, Geist von seinem Geist, nicht? Der Atem ist unteilbar in der Vorstellung, nicht? Also Atem kann man nicht teilen. Oder wenn Gott den Menschen seinen Atem einbläst, dann ist sozusagen pars pro toto, also in diesem Teilatem, der ganze Atem enthalten. Das heißt, der göttliche Atem ist im Menschen. Nicht? Und das ist eigentlich genau, was Sprache ist dann eben. Nicht? Benjamin hat ja diese Sprache, Atem, Leben, nicht Geist. Das ist für ihn eben das, dieses Immaterielle, nicht, was er vorher schon angesprochen hat. Und deshalb ist natürlich klar, das geistige Wesen des Menschen ist die Sprache, das wissen wir schon. Der Mensch ist der Erkennende derselben Sprache, in der Gott Schöpfer ist. Also noch einmal zurück vielleicht an diesen Punkt. Das ist keine Theologie. Oft wird das so missverstanden. Sondern dieses fundamentale Textstück, vielleicht das eines der Textstücke, die am meisten übersetzt, kommentiert, gelesen wurden, wahrscheinlich überhaupt, ne, nimmt er heran, um daraus eine, ja, Bildlichkeit zu gewinnen, eine Figur, könnte man sagen, zu gewinnen, die erklären kann, was er eigentlich als die Relation von Sprache, Mensch, Dinge darstellen will und Geist darstellen will. Nicht? Das ist eigentlich so ein Versuch der Explikation. Nicht? Also nicht ist es so, dass das alles dann verschwindet, sozusagen in den Bibeltext, der dann bestätigt und geheiligt wäre, sondern im Gegenteil, er wird sozusagen übersetzt auf einen anderen Schauplatz und dort soll er seine, ja, immanente, könnte man sagen, Logik zur Entfaltung bringen. Nicht? Und es wird in der Tat deutlicher. Nicht? Also wir haben alle die Erfahrung gemacht, Sie natürlich auch, ich früher auch sicherlich, also dieser Text ist furchtbar. Ja, als ich ihn zum ersten Mal gelesen habe, vor, weiß nicht, 30 Jahren vielleicht, ne? Was ist denn das? Ne? Also, ja. Und ich habe eigentlich erst über diese Schöpfungsgeschichte so den Zugang gefunden. Insofern, also ist diese, obwohl ich, also ich war mal Katholik, aber... Also meine ganze Erfahrung hat mich also sehr weit entfernt, also aus diesem Zusammenhang. Ne? Aber gleichwohl, ne? Das ist dann dadurch erst eigentlich deutlicher geworden. Nicht? Also genauso wie etwa, ich würde keinen großen Unterschied da sehen, sind zum Beispiel Märchen, die Jünglinge von Sais, von Novalis, haben einen sehr schönen Erklärungswert, für viele also Probleme zum Beispiel. Oder Klingsors Märchen und so weiter. In der Romantik. Nicht? Das Märchen wird als Erklärungsmuster hergenommen, oft. Nicht? Oder Wahlverwandtschaften bei Goethe. Im Märchen wird etwas als funktionierend gezeigt, was im Roman schief geht. Aber trotzdem, im Märchen ist das Ideal immerhin gegenwärtig oder dargestellt. Und erst an der Darstellung des Ideals kann die Entfernung gemessen werden, die dann im Roman tatsächlich geschieht. Solche Dinge. Nicht? Das sind eigentlich sehr bekannte romantische Verfahren letztlich, nicht? Die sicher Benjamin durch seine Kenntnis auch oder Beschäftigung mit der Romantik auch gewonnen hat. Nicht? Also jetzt kommt dann Benjamin zu dieser Frage des Eigennamens. Der Eigenname. Wir haben schon einmal gesagt, oder das habe ich, denke ich, gesagt, dass eigentlich im Eigenname der Körper und die Sprache am engsten verbunden sind. Also der Eigenname, der diesem zukommt. Nicht? Natürlich ist der Eigenname selber in der Sprache, aber man kann ihn nicht übersetzen, zum Beispiel. Ne? Wenn man von einer Sprache in die andere übersetzt, Eigennamen übersetzt man nicht, normalerweise. Natürlich sagt man im Deutschen Aristoteles, die griechische Version, im Französischen Aristote, also, oder im Deutschen sagt man Plato, im Französischen Platon und so weiter. Also es gibt kleine Veränderungen, aber das ist nicht so wichtig. Ne? Aber sozusagen die Namen bleiben unübersetzt. Nicht? Von daher sind sie gleichsam ja, sprachliche Dinge, könnte man sagen. Sie haben etwas Stummes auch, also Dinghaftes. Ne? Also der Name ist in der Ordnung der Sprache so etwas wie ein exterritoriales Ding, könnte man fast sagen. Das zeigt sich in vielen Formen, zum Beispiel Namen zu deklinieren in den Sprachen. Die Römer haben das gemacht. In der lateinischen Sprache werden die Namen ganz durchdekliniert. Aber im Englischen gar nicht, fast nicht. Nur das Saxon Genitive, so dieses S kommt dann hin. Oder im Deutschen auch dekliniert man Namen nicht. Man vermeidet es. Darin zeigt sich so, dass sie eben nicht so genau zur Sprache, also zur üblichen Sprache gehören. Er sagt dann weiter oben, ja, dass, also in Seite 150 oben, also dem Namen, den sie hier geben, entspricht metaphysisch, nicht etymologisch verstanden, keine Erkenntnis, weil sie die Kinder ja auch neugeboren benennen. Also mit dem Namen weihen die Kinder, weihen die Eltern ihre Kinder Gott. Also sozusagen im Namen ist das natürlich sehr stark in den katholischen, auch jüdischen Kulturkreisen so. Der Name wird immer als ein Heiliger gegeben. Man gibt den Namen eines Heiligen. Der Vorname ist damit eigentlich gemeint, hauptsächlich. Damit wird schon klar, dass sozusagen dieses Kind nicht nur unser Kind ist, sondern auch sozusagen Gottes Kind im Namen. Ja. Das macht so diese Fremdheit dann auch des Namens letztlich aus, nicht? Des Eigennamens. Von daher gibt es auch so diese Vorstellung in vielen Kulturen, dass der Name des Menschen Schicksal sei. Also bereits im Namen wird das Schicksal des Menschen vorgezeichnet. Weil der Name diese Verbindung mit dem Körper eingeht, aber nicht dem Träger eigentlich gehört. Obwohl es ein Eigenname ist. Das ist auch eine sehr interessante Figur letztlich. Dass der Eigenname, obwohl er mein Name ist und wie nichts anderes mit mir verbunden ist in der Sprache, trotzdem nicht mir gehört, sondern immer der Name auch eines anderen ist. Damit werde ich, ja, das kommt natürlich daher, diese Einreihung in eine Gemeinschaft, nicht in eine gleichsam geistige Gemeinschaft durch die Namengebung. Benjamin sagt, das käme daher, weil der Eigenname die Gemeinschaft des Menschen mit dem schöpferischen Wort Gottes sei. Das ist eine Erklärung dafür, was ich gesagt habe, dass der Name wie nichts anderes mit dem Körper verbunden ist. Also bei Gott, das schöpferische Wort, ist die Sache selbst. Im Eigennamen immerhin kommt dieser Name nur diesem Ding zu. Das soll ja der eigene Name sein. Also das heißt, der Name sollte eigentlich hier oben geschrieben sein. Nicht? Gleichsam eingeschrieben sein. Nicht? Deshalb, den Namen wechselt man nicht, sagt man. Soll man nicht wechseln. Das ist eigentlich, früher wurde das als ein Verbrechen angesehen, als ein magischer Verstoß, den Namen zu wechseln. Nicht? Weil der Name ist vom Vater gegeben. Nicht? Und wenn das Kind den Namen ändert, ist sozusagen die Filiation, die Genealogie zerstört. Nicht? Das ist so. Durch den Namen wird man auch in die Genealogie eingereiht. Nicht? Das ist noch einmal diese Geschichte. Nun, dieser etwas das menschliche Wort ist der Name der Dinge. Der Satz zuvor, durch das Wort ist der Mensch mit der Sprache der Dinge verbunden. Damit kann die Vorstellung nicht mehr aufkommen, die der bürgerlichen Ansicht der Sprache entspricht, dass das Wort zur Sache sich zufällig verhalte, dass es sich durch irgendwelche Konvention gesetztes Zeichen der Dinge oder ihrer Erkenntnis sei. Die Sprache gibt niemals bloße Zeichen. Also das ist wieder diese Geschichte. Ne? Also weil es diese Abkunft gibt. Nicht? Deshalb ist die Sprache oder das Wort im Verhältnis zur Sache nicht durch Konvention geregelt. Also Konvention im Sinne einer freien Zuteilung oder eines Vertrags. Nicht? Ich meine, natürlich in der Sprachwissenschaft etwas, Saussure geht man als Erklärung davon aus. Aber, wenn man sozusagen die Sprachchronologie auch hernimmt, das heißt die Sprachentwicklung hernimmt, dann ist es ja ganz klar, dass es zu keinem Zeitpunkt der Sprachentwicklung eine Situation gegeben hat, zu der etwa eine Kommission oder eine konstituierende Versammlung darüber entschieden hätte, was die Sprache jetzt sein soll. Sondern die Sprache ist, man sagt, naturwüchsig, nicht? Also sie entwickelt sich natürlich kann man sie ein bisschen verändern, Zum Beispiel in der Meiji-Zeit hat man durch die Einführung neuer Begriffe sehr stark die Sprache verändert. Oder im Humanismus in Deutschland hat man die deutsche Sprache sehr lateinisiert, also sozusagen aus einer Vulgärsprache versucht, eine ja, Kultursprache, hätte ich fast gesagt, zu machen. Solche Bemühungen sind natürlich immer da. Oder die Grammatiker in Frankreich, nicht die Académie Française, die gegründet wurde, um über die Reinheit und die gute Entwicklung der französischen Sprache also zu wachen. Solche Dinge des Sprachdirigismus gibt es natürlich. Aber das sind immer Korrektionen, nicht? Also keine, also sozusagen, man hat keinen Vertrag geschlossen oder keine Konstitution der Sprache, wie eine Verfassung etwa, beschlossen, sondern die Sprache ist immer schon da. Ne? Man kann nur irgendwie einwirken auf sie. Ne? Also insofern ist die Vorstellung der Konventionalität der Sprache eigentlich nur als Erklärungsmodell des logischen Funktionierens der Sprache überhaupt vernünftig. Aber niemals als Erklärungsmodell für das Entstehen der Sprache oder für das, was die Sprache ist oder sein soll. Nicht? Also eine anthropologische Theorie der Sprache kann niemals über die Konventionalität funktionieren. Nicht? Also Konventionalität ist ein Erklärungsmodell, was gleichsam die Diachronie eigentlich ausspart. Nicht? Das ist mehr oder weniger hier ziemlich deutlich geworden. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht bestimmte Erklärungswerte haben kann. Nicht? Distribution, weiß nicht, Distributionsgrammatik oder Dependenzgrammatik oder was es alles gibt. Nicht? Da kann man sehr schön bestimmte also Abhängigkeiten darstellen. Aber das sagt nichts oder ja, wenig aus über das, was ja, das Wesen der Sprache sein soll oder was eben anthropologisch oder ontologisch oder die Sprache sein soll, die menschliche Sprache etwa. Also Sprache kann man nicht reduzieren auf ein Instrument, nicht, das man sozusagen im Labor bauen möchte. Sprache Esperanto hat man einmal versucht, nicht eine Sprache, die ja, alle Leute leicht lernen können. Nicht? Natürlich kann man sagen, die Computersprache ist eine Sprache der Konventionalität. Nicht? Mathematik ist eine bestimmte Sprache, die konventionalisiert worden ist. Aber diese Sprachen funktionieren sehr gut in bestimmten Bereichen. Nicht? Aber diese Limitierung der Bereiche, das ist eben ja, dasjenige, was entscheidend dabei ist. Nicht? Wohingegen also eine gleichsam menschliche Sprache ja durch Konvention nicht geschaffen, ja nicht einmal geregelt werden kann. Nicht? Andererseits vielleicht nur noch das, nicht, bevor wir dann zu diesem Begriff der Übersetzung das nächste Mal kommen. Also die andere Möglichkeit der mystischen Sprachtheorie, ne? Die Benjamin auch verwirft. Die mystische Sprachtheorie wäre ja eigentlich eine Sprachtheorie, die sich das Wort Gottes erschleicht. So könnte man sagen. Nicht? Also die, das, was Benjamin dem Wort Gottes zugesteht, als diesem Ideal, für die Sprache behauptet. Nämlich, dass das Wort schlechthin das Wesen der Sache sei. Dass ich im Wort die Sache hätte. Nicht? Das ist aber für Benjamin nur eine Bestimmung, Grenzbestimmung des göttlichen Wortes. Nicht? Deshalb eine mystische Sprachtheorie ist für ihn abzulehnen. Der Name, den der Mensch der Sache gibt, das haben wir auch schon erfahren, ist abhängig, wie oder insofern die Sache oder die Dinge sich ihm mitteilen. Er kann nur das im Namen geben oder zurückgeben, was er durch Mitteilung, stumme Mitteilung, in welcher Form auch immer, sozusagen von den Dingen eben erfahren hat. Nicht? Ja. Hier wird sich dann natürlich auch zeigen, so dieses Zusammenspiel von Erfahrung und Sprache, beziehungsweise Benennung. Nicht? Also Erfahrung und Sprache oder Erfahrung und Schreiben, Erfahrung und oder Versprachlichung von Erfahrung, wie sie Benjamin ja dann sehr stark praktiziert hat später. Nicht? Ja. Also in der nächsten Woche kommen wir dann also zu diesem Begriff der Übersetzung schon in diesem Kontext. Nicht? Also Gottes Wort, Namenssprache des Menschen, stumme Sprache der Dinge. Diese Stufen und wie sie ineinander sozusagen übersetzbar sind. Also Frage der Übersetzbarkeit.